Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Heute beginnen wir mit Nagarjuna. Nagarjuna war die Persönlichkeit innerhalb des indischen Mahayana, Pi mal Daumen, so 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, der die ganzen Prajnaparamita-Texte systematisiert hat. Wenn ihr euch erinnert, die Prajnaparamita-Texte waren sehr ausufernd, sehr unstrukturiert. Nagarjuna hat das systematisiert und damit eine eigene, jetzt muss man vorsichtig sein, aber ich nenne einfach mal den Begriff, philosophische Richtung innerhalb des Buddhismus begründet, das Majjhimika, der mittlere Weg, so nennt sich das. Und das ist eine der zwei hauptphilosophischen Richtungen, die es im Mahayana gibt. Die andere ist das Yogacara. Den Text, den ich heute vorstellen möchte, ist ein Gedicht, was also Pi mal Daumen 20 Zeilen hat oder 20 Verse, hat den Titel 20 Strophen über das Mahayana. Ich habe den Text in einem Buch von Schumann, das heißt Mahayana Buddhismus, entdeckt und ich fand den sehr ansprechend. Schumann war ein deutscher Indologe und ist dann in den diplomatischen deutschen Dienst gegangen. Immer wieder hat er also dann auch ganz gute Bücher zu dem Buddhismus publiziert. Eines dieser Bücher ist über Mahayana Buddhismus, wobei er das alles so aus dieser indologischen Perspektive gemacht hat. Das heißt, mit philologischem Schwerpunkt und von seinen Doktorvätern und diesen deutschen Indologen, die schreiben ja von einer Generation, schreibt von der nächsten ab und da kommen dann solche Konstrukte raus, was nicht unbedingt immer die Schwerpunkte der lebendigen Traditionsüberlieferung sind. Nagarjuna ist ein Klassiker, den Text fand ich ganz gut und was ich eben ja gerade noch gesagt habe, ich habe diesen Text nachgedichtet, weiß zwar nicht mehr genau, was ich mir darunter vorgestellt habe und dann nachgedichtet, aber ich fand die Sprache nicht so optimal und ja, ich habe es irgendwie halt umgeschrieben. Ich meine, das ist ja sowieso jede Übersetzung ist eine Nachdichtung eigentlich. Und das ist die Nachdichtung der Nachdichtung. Gott sei Dank bin ich kein Philologe, brauche mich nicht ärgern. Typischer buddhistischer Text, Ehre dem erhabenen Buddha, dessen Geist frei ist von Anhaften. Er hat aufs Mitgefühl die Lehre dargelegt, die mit Worten nicht ausdrückbar ist. So, da haben wir wieder so einen Bodhidharma-Hinweis, mit Worten nicht ausdrückbar. Das heißt, eigentlich ist dieses ganze Textstudium für einen Hugo, weil es geht, die direkte Übertragungslinie geht von Herz zu Herz, von Geist zu Geist. Und das, was wir kognitiv drüber erzählen, also sprich unsere ganzen Gedanken, Begriffe, Konstrukte, ist alles nicht das, worum es eigentlich geht, sondern sind Hilfskonzepte und das müssen wir wissen. So. Also nicht mit Worten ausdrückbar. Der Buddha und die Wesen haben ein Merkmal gemeinsam. Sie sind leer, ohne Eigennatur, wie der Raum. So, jetzt haben wir nächstes Bild, der Raum. Das heißt, der eigene Geist wird oft mit dem Bild von Offenheit und von Raum dargestellt. Das heißt, im Raum ist nichts eigentlich, ist weit und offen, unbegrenzt und der Raum bildet aber auch die Bühne für alle möglichen Phänomene, die auftauchen können im Raum. Das heißt, wenn wir meditieren, können wir mit einem offenen Geist meditieren und jedes Phänomen, was auftaucht, ist wie eine Wolke am Himmel. Und Himmel und Raum ist auch sehr ähnlich. Also das Bild. Klassischer Begriff oder klassisches Bild aus dem Buddhismus. Sie sind ihrer eigenen Natur weder entstanden noch erloschen. Also hier haben wir diesen Aspekt im Pali-Kanon oder Theravada-Buddhismus ist ja ein Aspekt, ist die Vergänglichkeit. Dinge entstehen, Dinge vergehen, Anicca ist sozusagen, oder die Veränderung ist eines der wesentlichen Konzepte. Und das Mahayana ist einen Schritt weitergegangen, dass es zwar sagt, natürlich sind alle Dinge vergänglich, aber das ist nur ein Konstrukt. Und eigentlich gibt es dieses Konstrukt von entstanden und vergänglich nicht, sondern es ist nur relative Ebene. Insofern haben sie sozusagen einen zweiten Aspekt hineingebracht und das ist typisch Mahayana und damit unterscheidet es sich vom Pali-Kanon, der sehr begrifflich geblieben ist, zumindest aus der Perspektive von Mahayana. Alle existierenden Phänomene sind wie Spiegelbilder. Sie sind rein, leuchtend, frei von Dualität und mit der Soheit identisch. Jetzt haben wir da verschiedene Bilder drin. Also einmal alle existierenden Phänomene, das ist mein Begriff, weil ich finde den Begriff Phänomene besser als Dinge. Der Pali-Begriff ist Dhamma, das sind sozusagen, ja, alles, was wir kognitiv wahrnehmen können, ist Dhamma, ist ein Gegenstand oder ein Ding. Ich finde den Begriff Phänomen ganz, also passender, sind wie Spiegelbilder. Und Spiegelbilder bedeutet, dass sie auch selbst keine eigenen, also sie sind sozusagen Spiegelungen, müsste man sagen. Ja? Spiegelungen ist fast der bessere Begriff als Spiegelbilder. Weil Spiegelbilder hat wieder sowas Begriffliches und Spiegelung ist klar, man schaut in den Spiegel, dann ist mein Bild drin, ich gehe weg, Bild ist weg. So. Und dann kommt ein Aspekt, der wesentlich ist im Mahayana, dass jedes Phänomen in sich vollkommen ist. Und das wird oft mit dem Begriff rein formuliert. Und ein Aspekt von Reinheit ist, dass es leuchtet, dass es ausstrahlt. Und dass wenn ich sozusagen, also wenn es auftaucht, taucht es einfach auf, ohne drüber zu reflektieren, sondern es ist einfach da und vergeht wieder. Das heißt, es ist jenseits von Dualität. Und unsere Erfahrung der Phänomene ist, das hatten wir das letzte Mal schon, wenn ich im Augenblick 100% da bin und etwas 100% wach wahrnehme, dann gibt es in dem Augenblick keine Dualität. Sondern die Dualität entsteht erst im Nachhinein, indem ich darüber reflektiere, dass ich mir denke, ah, das war aber interessant oder überhaupt und so und so. Und das ist diese Flow-Geschichte. Und insofern sind sie mit der Soheit identisch und das ist typisch Prajnaparamita-Ideen. Also die Form ist die Leere ist die Form und alle Skandhas sind Form und alle die Leerheit sind alle Skandhas. Das heißt, die Phänomene, die auftauchen, sind die Leere. Es ist nicht voneinander getrennt. Das ist die Idee davon. Wenn Weltmenschen sich in dem, was keine Eigennatur hat, eine Eigennatur einbilden, sind Glück, Leiden und Erkennen, ist alles für sie Wirklichkeit. Das heißt, wenn wir nicht mitkriegen, dass wir diese ganzen Gegenstände aus unserem Geist heraus projizieren, sondern glauben, die sind wirklich real, dann entsteht eigentlich die Welt der Dinge, dann verdinglichen wir unsere Konstruktionen und dann entstehen alle Probleme, die damit verbunden sind, aber auch die positiven Dinge. Deswegen auch hier Glück, weil auch Glück ist ja nur ein Begriff und Glück kann nicht unabhängig existieren von seinem Gegenbegriff in Anführungszeichen von Unglück oder Leid. Das heißt, wir sind dann in der Dualität drin. So auch in den 6 Daseinsbereichen des Samsara, das wissen wir jetzt, das Rad des Samsara, nachdem sich die Weltmenschen sich eine unzutreffende Einbildung geschaffen haben, werden sie in der Naraka-Hölle gekocht. Durch ihre Bosheit werden sie verbrannt wie Bambusstäbe vom Feuer. Ah, das ist eine super Stelle. Okay, das ist Indien wahrscheinlich. Wie durch die Illusion eines Magiers genießen die Weltmenschen Sinnesobjekte. Sie streben einer aus Einbildung gebildeten Wiedergeburt mit bedingt entstandenem Körper zu. Also heißt nichts anderes, dass unser ganzes Leid Teil dieser Konstruktion ist. Und solange wir glauben, dass diese Dinge wirklich existieren, sind wir in diesem Kreislauf des Leidens und erleben alle Gefühle auch. Genau, selbstgemacht, könnte man sagen. Und wenn wir also diesen Zusammenhang, was wir ja auch im MBSR-Kurs uns angeschaut haben, das ABC-Modell, wenn wir sozusagen mal schauen, wie wir durch unsere Interpretation, das ist dann B beim ABC-Modell, bestimmte Dinge interpretieren und durch unsere Interpretation kriegen wir gleich das entsprechende Gefühl mitgeliefert. Ja, oder Watzlawick, Glas halb voll oder halb leer. Das Problem ist ja nicht das Glas, sondern das Problem ist unsere Interpretation. Und insofern haben wir diesen Entstehungsprozess von vielen Gefühlen und trotzdem sind die Gefühle natürlich real. Das heißt, die Leute erleben das wirklich und sind dann auch von diesem Gefühl sehr eingenommen. Das ist dieser Prozess, den wir uns ja in der Meditation auch und im Alltag auch anschauen können und dann schauen können, wie können wir aus dieser Verstrickung aussteigen. Wie ein Maler, der die überaus furchterregende Gestalt eines Yaksa-Dämon gemalt hat, selbst vor seinem Bild erschrickt, so erschrecken die Unweisen vor Samsara, dass sie selbst durch Einbildung geschaffen haben. Das ist genau der Punkt. Und da gibt es diese Geschichte von diesem Yogi, dem irgendwie der im Himalaya gelebt hat, dem total fad war und dann irgendwann, weiß nicht, wie er das gemacht hat, auf jeden Fall hat er angefangen, seine Höhle zu bemalen und da hat er ein riesiges Bild von einem Tiger gemalt. Und das war so realistisch, dass er dieses Bild gesehen hat und sich nicht mehr in die Höhle getraut hat. Und so ist das aber mit unseren eigenen Gedanken. Ja? Wir fantasieren irgendetwas und dann haben wir so Angst vor unserer Fantasie und erfahren nur noch die Angst. Das ist schon sehr kreativ von unserem Geist. Absolut spannend. Wie ein Dummkopf, der in eine selbstgegrabene Schlammgrube hineinfällt, so sind die Weltmenschen in den Schlamm falscher Einbildungen eingesunken, aus dem schwer herauszukommen ist. Das ist der andere Aspekt. Das heißt, wenn wir uns erstmal unsere Welt des Schreckens kreiert haben, dann projizieren wir überall mehr und kriegen sozusagen immer wieder Bestätigung, dass das auch zutrifft. Das ist bei Watzlawick die Geschichte mit dem Hammer. Das heißt, die Leute sind dann so verstrickt in ihre Konstruktionen, dass sie erstens nicht mitkriegen, dass es nur Konstruktionen sind und zweitens, dass sie so mit ihren Emotionen dann beschäftigt sind, dass es schwer ist, da wieder rauszukommen. Aber nicht unmöglich. Ich hatte jetzt einen Fall. Ah, Riesenameise. Wie war das? Die Schwarzen beißen nicht, nur die Roten? Weiß das jemand? Das war eine Schwarze, aber groß. Die Roten beißen. Die Roten beißen, gell? Das sind die Bösen. Trotzdem will ich nicht, dass die zu mir kommt. Aber es ist auch nur eine Projektion. Aber ich hatte einen Klienten, habe ich, glaube ich, eh schon erzählt, der arbeitet im Krankenhaus und immer wenn ein Patient kommt mit irgendeiner schweren Erkrankung, dann läuft bei ihm das Programm ab, oh, diese Erkrankung könnte ich auch bekommen. Und sofort kriegt er Angst und steigert sich so hinein, dass er also eine Panikattacke kriegt. Ja, und dann haben wir jetzt also ein paar Wochen miteinander gearbeitet. Dann habe ich jetzt gefragt, naja, wie schaut es aus? Also wie würden Sie so Ihre Entwicklung beschreiben, wenn Sie auf einer Skala von 1 bis 10 mal überlegen, mit wie viel Angstpunkten haben Sie hier angefangen und wie ist der jetzige Stand? Und dann fand ich interessant, er hat gesagt, also wenn ich sagen würde, wie ich angefangen habe, würde ich eine 8 geben. Ja, also 10 ist das Höchste. Und jetzt, nach 6 Wochen, ist er auf 4. Das heißt, es hat sich total reduziert und er ist total locker jetzt. Es ist zwar immer noch was da, aber da dachte ich, boah, innerhalb von 6 Wochen ist das echt. Aber er war sehr fleißig, er hat jeden Tag seine Übungen gemacht und dann geht wirklich was weiter. Also das fand ich, hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Also das heißt, man kann aus diesen Einbildungsdingern auch üben, auszusteigen. Wenn man Nicht-Existentes als existent ansieht, das ist nicht so gutes Deutsch, erlebt man Leid. Ähnlich quälen die nicht existenten Sinnesobjekte durch das Gift des Zweifels. Ah, das ist ein bisschen dunkel. Fällt mir dazu nichts ein. Da die Gutes tuenden Buddha die leidenden Wesen sehen, verpflichten sie sich, aus Mitgefühl nicht in das volle Erwachen einzugehen. Das ist so ein typischer Mahayana-Spruch. Da grenzen sich wieder von den bösen Hinayana-Leuten ab, denen sie unterstellen, die Arahats, denen geht es nur um ihr eigenes Erwachen. Und die, wenn die kurz vor der Erleuchtung sind, gehen die total in die Erleuchtung rein, damit sie dann selbst überhaupt und alles Mögliche. Und die Mahayana-Leute, die machen das nicht, die sind zwar auch sehr weit, aber die machen nicht den letzten Schritt, weil sie allen Wesen, die ja auch nur eine Illusion sind, aber trotzdem wollen sie allen Wesen helfen. So viel Marketing in diesem Text. Haben die Wesen karmische Verdienste gesammelt und das höchste Wissen erlangt, mögen auch sie vom Netz der Einbildungen befreit Buddhas und Freunde der Welt werden. Das finde ich auch nett. Netz der Einbildungen. Also das zeigt so ein bisschen dieses, dass man da so sich verfangen kann, das Bild. Weil diejenigen, die die Bedeutung der Soheit vollkommen kennen, sehen sie die Welt als bedingt entstanden, leer von Eigensein, ohne Anfang, Mitte und Ende. So, jetzt haben wir zwei Aspekte. Wir haben einmal den relativen Aspekt, bedingt entstanden. Das heißt, man schaut sich die Welt in diesem Konstrukt Ursache-Wirkung an, schaut, wie funktionieren die Dinge, damit ich sie auf relativer Ebene beeinflussen kann. Und gleichzeitig weiß ich, dass die Dinge leer von Eigenschaften sind. Darum sehen sie weder Samsara noch Nirvana, nur makellose, unwandelbare Soheit, vom Beginn an strahlend und in Ruhe. Und jetzt sind wir bei Bodhidharma. Weil das ist nichts anderes, das würden jetzt die Chinesen so sehen, als die Beschreibung vom Fluss des Dao. Ja? Also makellos, unwandelbare Bewegung, müsste man sagen, oder Soheit. Vom Beginn an strahlend und gleichzeitig in Ruhe. Also in Harmonie, im Balance von Yin und Yang, wäre jetzt chinesische Begrifflichkeit für das gleiche Phänomen. Erwachte sehen nicht mehr das Objekt, das sie im Traum wahrgenommen haben. Diejenigen, die aus dem Schlaf der Verblendung aufgewacht sind, sehen nicht mehr Samsara. Nächstes Bild. Das heißt, der Begriff des Erwachens leitet sich aus dem Bild des Schlafes ab. Das heißt, ich erwache aus meinen Illusionen, aus meinem traumähnlichen dahin gewandle so. Und das ist eigentlich der Begriff vom Bodhi gemeint. Das heißt, ich muss nirgends hingehen oder nirgends ankommen oder mich nicht entwickeln, sondern ich muss einfach nur präsent, wach, da sein und aufwachen aus diesen ganzen Illusionen, die ich mir über Welt mache. Und deswegen ist der Begriff Erleuchtung vollkommen fehlleitend, weil es hat nichts mit Glühbirne zu tun oder mit irgend sowas. Jetzt kommt ein Begriff, der auch spannend ist, weil es ist ein Text von Nagarjuna eigentlich. Und er bringt den Begriff nur Geist, Chittamatra. Übersetzen könnte man das auch mit nur Repräsentation oder nur Konstruktion. Ich habe jetzt den Begriff nur Geist gelassen, weil das ist die wörtliche Übersetzung des Sanskrit-Begriffs Chittamatra. Also nur Geist ist dies alles, entstanden aus Einbildung. Daher begeht man gute und schlechte Taten und daher gibt es gute und schlechte Geburt. So, das ist wieder dieses Paradox-Ding. Ja, also ich bin auf der einen Seite, ist das alles Einbildung und trotzdem handle ich in der relativen Welt hilfreich. Und interessant ist, dass dieser Chittamatra, also dieser Begriff nur Geist, das ist der Titel der anderen philosophischen Richtung, Yogacara, die heißt auch Chittamatra. Also hier hat er so einen Konnex offensichtlich gebildet. Wie sich die Weltmenschen die Welt nur einbilden, so sind auch sie selbst nicht entstanden, sondern nur eingebildet. Also nicht entstanden als nicht abgegrenzt, sondern auch unsere Abgrenzung, unsere Vorstellung von Persönlichkeit ist eine Konstruktion. Denn Entstehung ist eine Einbildung, es gibt keine äußeren Dinge. Und das ist schon Yogacara. Das heißt, da geht er schon einen Schritt weiter, dass er sagt, alles ist nur Konstruktion. Alles, was wir sehen, ist Konstruktion. Das ist die Hauptaussage von dieser zweiten philosophischen Richtung Yogacara, was wir uns im Herbst dann anschauen werden. Weil Bodhidharma sehr schwerpunktmäßig auf Yogacara aufbaut. So, jetzt habe ich einen österreichischen Begriff reingebracht. Also Schumann schreibt mit Toren, die von der Finsternis der Verblendung eingehüllt sind. Aber Toren, wer spricht dann so? Ich habe so übersetzt. Dodels, die von der Finsternis der Verblendung eingehüllt sind. Das ist doch viel besser. Es ist irgendwie nett, weil man könnte auch sagen Trottels oder sowas. Aber das ist schon wieder so ein bisschen abwertend. Aber Dodels ist irgendwie... Ja, Dodels, die von der Finsternis der Verblendung eingehüllt sind und Dinge ohne Eigennatur als dauerhaft mit Eigennatur auffassen, treiben im karmisch bedingten Ozean des Werdens umher. Schöner Satz, oder? Also, habe ich nachgedichtet. Weiß ich nicht genau, wie das Original ist von Schumann. Aber, ja, hat was. Ah, Punkt. Das war's.
Ich würde die Mehrzahl von Dodel würde ich als Dodeln bezeichnen.
Dodeln?
Dodeln.
Ah, ja, auch gut.
Was hast du jetzt mit D geschrieben, oder? D.
D, ja.
Es gibt ja den T, ja, den
Todel.
Todel. Ja, ja, es ist ungefähr das Gleiche.
Also ich dachte, es heißt Dodel.
Dodel, ja.
Mit D, mit Dora, oder?
Also ich kenne das mit D und
ohne S.
Ohne S?
Ja, Dodel.
Dodel. Die Dodel, mhm. Nicht Dodeln.
Nein, der Dodel, die Dodel.
Ja.
Ach so.
Ja, ich lese das Satz nochmal. Also Dodel, die von der Finsternis der Verblendung eingehüllt sind und Dinge ohne Eigennatur als dauerhaft mit Eigennatur auffassen, treiben im karmisch bedingten Ozean des Werdens umher. Aber Dodels oder Dodeln...
Na? Die Dodeln gibt es auch. Die Dodeln gibt es auch.
Dodeln?
Der Knödel, die Knödel.
Genau. Aber doch, dein Teil war nicht schon sehr geflogen. Aber ich Knödel und Knödel.
Dodeln, ja. Die Dodeln.
Ja, okay, vielleicht gehe ich zurück zu Toren.
Die Beschränkten.
Wie bitte?
Die Beschränkten.
Die Beschränkten. Ja, aber ich finde, das klingt irgendwie von, also vom Wortfluss hat es irgendwie was.
Dumm war doch immer so ein bisschen, jetzt nicht ganz blöd, aber nur ein bisschen dumm.
Ja, genau. So hätte ich das auch interpretiert.
Ein bisschen liebevoll.
Ja, liebevoll, ja.
Du Dodel, du.
Ja. Also ich finde, das passt gut.
Ja, aber der Dodel kann ja nur gescheiter werden, nicht?
Ja, kann ja aufwachen. Ja, also ich fand diesen Text einfach schön. Es ist nicht wirklich essentiell was Neues drin, aber es ist so ein bisschen Erstens ist es Nagarjuna, den muss man kennen. Und zweitens ist es nochmal schön formuliert. Und ja. So, ich habe jetzt anknüpfen an das letzte Mal. Soll ich noch aufnehmen? Ja? Also das Diamantsutra beendet ja mit diesen 8 Bildern von den Phänomenen. Ja.
Schwert, oder?
Nein, nicht mit Schwert, sondern also ich lese nochmal vor, wie in ein, also das ist jetzt die ausführliche Variante und 1600 Jahre später müsste man sagen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass das Diamantsutra im 2. Jahrhundert vielleicht unsere Zeitrechnung entstanden ist, mit diesen 8 Bildern ganz am Ende, also mit Traum, Phänomene sind wie ein Traum, wie ein Schall, wie eine optische Täuschung, wie ein Spiegel, wie ein Echo, wenn ihr euch erinnert, ja, dann ist das ein, also diese 8 Bilder tauchen in unterschiedlichsten Texten in der ganzen buddhistischen Geschichte auf. Und ich habe einen Text, einer meiner Lieblingstexte, muss ich gestehen, ist von Patrol Rinpoche, das Kunsalame Shalom. Die Worte meines Meisters oder Lehrers. Und dieser Text ist, also ist ein tibetischer Text. Patrol Rinpoche war ein Meditationslehrer aus dem 19. Jahrhundert in Tibet. Extrem gelehrt, ist aber immer als Bettler durch die Gegend gemarschiert. Also so. Hat sich also aus Reichtum und solche Dinge nichts gemacht. Und das Kunsalame Shalom ist eines der Standardwerke, die man in der Nyingma-Schule auswendig lernt. Also das ist sozusagen die Komplettübersicht über den gesamten Pfad, müsste man sagen. Und ist auch Grundlage des Drei-Jahres-Retreats in der Dordogne, weil die Claudia hat immer wieder den Gendun Rinpoche gebracht. Das ist das gleiche Tal. Und da gibt es aber 2 verschiedene Retreat-Zentren eigentlich. Einmal eins von den Kamakachis, das ist Gendun Rinpoche. Und dann gibt es eins von den Nyingmas. Und dieser Text kommt halt aus der Schule der Nyingmas. Patrol Rinpoche war, also ja, dieser Text ist für die Nyingmas wichtig. Und der hat in seinem Buch genau auch diese 8 Bilder beschrieben oder genannt, aber ausführlicher. Und der Text ist deswegen gut, oder die deutsche Übersetzung ist deswegen gut, weil sie, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ursprünglich ist es vom Tibetischen ins Französische übersetzt worden und dann ist es vom Tibetisch bzw. vom Französischen ins Deutsche übersetzt worden, und zwar von Leuten, die dort das 3-Jahres-Retreat gemacht haben. Das heißt, die haben eine Praxisverbindung mit dem Text. Und deswegen ist die Qualität der Übersetzung eine ganz andere, als wenn das jemand über Google Translator sich vorübersetzen lässt und das dann überarbeitet oder so. So, und ich lese mal diesen Text vor. Es ist auch nichts Neues, aber es ist schön formuliert. Und das wäre so, ich habe ja das Bild von, dass man, dass es im Buddhismus die Lehrtradition gibt, dass man Texte auswendig lernt, damit man dann auf diesem Text herumkauen kann und sozusagen diese Tiefendimension sich erarbeitet. So wie die Kühe auf der Weide, die kauen ja auch mehrmals, die haben ja 4 Mägen, glaube ich.
Wieder.
Genau, und dann geht das so. Wie in einem Traum sind alle mit den 5 Sinnen wahrgenommene Objekte unwirklich und erscheinen aufgrund von Täuschung. Wie in einem Zauberkunststück werden die Dinge durch Zusammentreffen von Ursachen, Umständen und Verbindungen in Erscheinung gebracht. Wie in einer optischen Täuschung scheinen die Dinge da zu sein obwohl da nichts ist. Die Dinge erscheinen wie in einem Spiegel, ohne real zu sein. Man nimmt Dinge wahr, obwohl da wie ein Echo nichts ist, weder innen noch außen. Es gibt, wie in einer Gandhava-Stadt, keinen Wohnort und keinen, der dort wohnt. Die Dinge erscheinen wie eine Spiegelung, ohne Eigenständigkeit zu haben. Wie in einer von einem Zauberer erschaffenen Stadt gibt es alle Arten von Erscheinungen, die aber nicht wirklich vorhanden sind. Wenn ihr die Objekte eurer Wahrnehmung auf diese Weise seht, erkennt ihr, dass alle diese Erscheinungen ihrem Wesen nach unwirklich sind. Also ich finde, das ist auch schön formuliert und ich gebe das einfach mal rum. Das hängt ihr dann an den Spiegel und an jeden Tag könnt ihr das dann drauf kauen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für heute.